Heute wollen wir uns ganz besonders mit dem Thema Seelsorge beschäftigen, und zwar eine spezielle Art von Seelsorge, Seelsorge in der Evangelisation oder die Schulung von Seelsorgehelfern. Nun habt ihr hier ein Arbeitsblatt vor euch, wo wir als Überschrift lesen: persönliche Evangelisation, Beratung von Nichtchristen. In der Evangelisationsarbeit begegnen uns nämlich zwei ganz verschiedene Arten von Seelsorge. Die Seelsorge an Nichtchristen, eigentlich wird in der Literatur das nicht Seelsorge genannt, das wird Beratung von Nichtchristen genannt, und die Seelsorge an Gläubigen. Ich weiß nicht, ob wir das so genau unterscheiden müssen. Wenn wir so verstehen, Seelsorge, die Sorge um die Seele eines Menschen, wo er seine Ewigkeit verbringt und dass er zu Gott kommt und in Frieden mit Gott kommt und mit seinen Mitmenschen, dann ist Seelsorge auch an einem Ungläubigen. Aber normalerweise wird das Beratung genannt bei Nichtchristen, und Seelsorge bezieht sich eigentlich streng genommen nur auf Gläubige. Wir wollen uns jetzt mit der ersten Form der Beratung von Nichtchristen beschäftigen. Da lasst uns in einem Teil zu Beginn den Seelsorgehelfer etwas näher anschauen. Wenn so eine Evangelisation geplant ist, dann taucht die Frage auf: Woher bekommen wir denn Seelsorgehelfer? Wo sind denn Brüder und auch Schwestern, die helfen können in der Evangelisation, wenn Menschen angesprochen sind nach den Vorträgen, nach den Botschaften, wenn sie vielleicht wirklich offen sind, wenn sie sich bekehren möchten? Wer kann ihnen denn helfen, den Schritt zu tun über die Linie, dass sie sich wirklich gründlich bekehren und auch Heilsgewissheit bekommen? Kann man da in eine Gemeinde gehen und einfach fragen, Hand hoch, wer will gerne Seelsorgehelfer sein? Das kann man sicher machen, so Freiwillige vor, aber ob dann immer die Richtigen kommen, das ist die Frage. Da könnte es auch sein, dass Leute, die einfach gerne mal was machen wollen, oder Leute, die sich immer melden, wenn irgendwie eine Aufgabe da ist, sich dann nach vorne drängen. Das ist bestimmt nicht der beste Weg. Da melden sich meistens die falschen Leute. In einer solchen Schulung wie heute, da können viele kommen. Da hätten alle Geschwister der Versammlung kommen können. Aber wer dann im Einzelnen zum Einsatz kommt, darüber sollten die Hirten der Gemeinde entscheiden. Und so freue ich mich, dass eine große Zahl von Geschwistern heute hier ist, dass ihr euch die Zeit nehmt, die ihr sicher auch alle zu Hause am Haus und Garten und Grundstück und Auto irgendetwas zu tun gehabt hättet, dass ihr euch die Zeit nehmt, um euch zurüsten zu lassen. Aber die Gemeindehirten, die Ältesten dieser Gemeinde, werden später dann entscheiden, wer im Einzelnen zum Einsatz kommt. Warum ist das so? Die Hirten kennen doch ihre Schafe am besten. Die Hirten wissen, wer treu und wer bewährt ist, wer gereift ist, wer gestanden ist, wer vielleicht auch schon manche Erfahrungen gesammelt hat. Und sie wissen aber auch auf der anderen Seite, wer noch zu jung im Glauben ist, wer vielleicht noch gebunden ist. Das gibt es auch, dass manchmal Leute Seelsorge tun wollen, die selber noch gebunden sind und selber noch große Probleme haben und noch ganz wackelig auf den Beinen stehen. Oder wer vielleicht zu unverbindlich lebt, gar nicht treu ist in Aufgaben, die er übernommen hat und so weiter. Oder bei wem das Ego, das eigene Ich, noch zu stark ist. Da gibt es viele Dinge, die eigentlich geklärt gehören, bevor ein Mensch anderen wirklich helfen kann in der Seelsorge. Also es ist gut, wenn sich viele zurüsten lassen, aber die Ältesten sollten die letzte Entscheidung treffen, wer an den Abenden zum Einsatz kommt. Nun stellen wir eine zweite Frage: Was sind eigentlich die Kriterien für einen Seelsorgehelfer? Hier sehen wir das auf einen Blick, und ihr habt es auch auf dem Blatt. Der Seelsorgehelfer muss unbedingt wiedergeboren sein. Ihr sagt vielleicht, na, das ist doch eine Selbstverständlichkeit, das ist doch eine Binsenwahrheit. Das sollte man meinen, aber das ist gar nicht selbstverständlich. Es gibt heute Leute, die haben mal irgendwo während ihrer Ausbildung etwas von Psychologie gehört, bei einer Erzieherinnenausbildung oder bei irgendeinem anderen Zweig. Man wird ja überall mit Psychologie konfrontiert. Und dann meinen sie, sie könnten Seelsorgehelfer sein und sind vielleicht gar nicht wiedergeboren. In der Gemeinde, in einer Evangelisationsarbeit, wer da Menschen helfen will, dass sie errettet werden, der muss wiedergeboren sein, sonst ist er ein blinder Blindenleiter und sie fallen beide in die Grube. Es dürfen auch keine Halbbekehrten sein, die vielleicht schon eine Weile in die Gemeinde kommen, aber doch noch nicht durchgedrungen sind, die vielleicht schon viel wissen, aber einfach nicht wiedergeboren sind, nicht den Geist Gottes haben, nicht wirklich von oben geboren sind. Das ist also unaufgehbares Kriterium. Er oder sie muss wiedergeboren sein. Bloß keine Halb- oder Unbekehrten, die an anderen herumdoktern wollen in der Seelsorge. Dann, er oder sie muss selbst eine aufgearbeitete Vergangenheit haben. Darunter verstehe ich, dass der Betreffende auch mit seinem Leben ganz ins Licht gekommen ist, dass er wirklich Friede hat über seiner Vergangenheit, dass da nichts mehr ist, was ihn anklagt aus seinem früheren Leben, auch nicht in den Träumen und nicht in Dinge, die immer wieder hochkommen, sondern selbst eine aufgearbeitete Vergangenheit haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Gerade bei denen, die sich aus der Welt bekehrt haben, da ist es nicht getan mit einem Übergabegebet, da ist meistens auch noch gründliche, tiefe Seelsorge nötig, auch Lösung von alten Bindungen und Verhaltensweisen, von weltlichem Denken, von weltlichem Leben. Er, sie muss selbst eine aufgearbeitete Vergangenheit haben. Ein drittes Kriterium, ein dritter Punkt, er oder sie muss schweigen können. Das ist für manche nicht schwer, aber für manche sehr schwer. Uns Brüdern fällt es vielleicht insgesamt etwas leichter und Schwestern vielleicht insgesamt etwas schwerer, weil ich darf das so sagen, Schwestern einfach ein tieferes Seelenleben oft haben als wir Brüder. Und diese Dinge, die man da hört in der Seelsorge, die belasten eine Seele. Ich weiß es von meiner Frau, dass sie, wenn sie abends schwere seelsorgerliche Gespräche geführt hat, dass sie oft nicht einschlafen kann und lange wach liegt. Ich kann mich dann unter Umständen hinlegen und drehe mich um und schlafe, auch wenn ich schwere Gespräche hatte. Aber das ist nicht jedem so gegeben. Und deswegen eine Person, die Seelsorge tut und da vielleicht auch mit schweren Lasten und Nöten konfrontiert wird, sie muss schweigen können. Meine Frau und ich, wir haben abgemacht, wir erzählen uns auch in der Ehe nicht, was ich in der Seelsorge höre oder was sie in der Seelsorge hört. Nicht mal als Ehepartner darf man das austauschen, wenn es Dinge sind, die wirklich unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut wurden. Ihr wisst, dass die römisch-katholische Kirche es an dem Punkt sehr genau nimmt mit ihrem Beichtgeheimnis, dass jeder katholische Priester auch da belehrt wird, dass er Dinge nicht sagen darf, selbst wenn es unter Umständen Verbrechen sind. Ja, er darf sie nicht sagen und so gibt es sogar viele Mörder oder andere Verbrecher, die zu katholischen Priestern in die Seelsorge gehen, um das aussprechen zu können, weil sie wissen, der darf es nicht weitersagen. Es hat aber auch schon Fälle gegeben, wo sie es dann doch weitergesagt haben, wo sie den Eindruck hatten, jetzt ist hier das öffentliche Interesse größer als das persönliche dieses Menschen. Ihr wisst, wenn ich das so nenne, will ich damit nicht sagen, dass ich übereinstimme mit der katholischen Lehre und katholischen Kirche und Praxis, aber an dem Punkt hat die katholische Kirche etwas bewahrt, eben dieses ganz strikte Beichtgeheimnis. Und das müssen wir auch, wenn wir Seelsorge tun und da sagt uns jemand etwas, vielleicht fragt er auch noch extra zurück und ob wir das auch niemandem sagen und wir sagen, nein, das sagen wir niemandem, das nehmen wir mit ins Grab, dann müssen wir das auch so in der Verschwiegenheit behandeln und dürfen nicht in der nächsten Gemeindestunde erzählen, was uns da jemand in der Seelsorge anvertraut hat oder auch nicht im persönlichen Gespräch mit jemand. Das ist schwer. In der Seelsorge werden wir manchmal mit dem Schmutz aus der untersten Lade eines Menschenlebens konfrontiert. Das weiß Erwin und das wissen andere, die hier vielleicht in der Seelsorge stehen. Das weiß besonders der, der in der Evangelisation tätig ist. Ich kann mich erinnern an ein Gespräch mit einem Mann, das dauerte 4 Stunden, weil er 8 Seiten lang die Sünden seines Lebens aufgeschrieben hatte. Und wir saßen 4 Stunden lang und da kamen Dinge zum Vorschein, sowas hatte ich noch nie gehört. Und damit muss man fertig werden. Und ich kann euch sagen, der Herr hilft, diese Dinge zu tragen. Und er hat mir schon oft geschenkt, dass ich die Dinge bald wieder vergessen konnte. Das ist auch eine Gnade, wenn man solche Dinge wieder vergessen kann und sie nicht bis an sein Lebensende mit sich rumschleppen muss. Das kann einen ganz schön mitnehmen, manchmal bis in die Träume hinein. Aber wie gut, dass wir dem Herrn alles sagen können, was wir anderen Menschen nicht weiter erzählen dürfen. Ihm dürfen wir es sagen, bei ihm dürfen wir es abladen. Und er kann uns helfen, wirklich verschwiegen zu sein an dem Punkt. Das heißt auch in den Sprüchen an einer Stelle, wer Geheimnisse weitersagt, dem ist es Torheit. Das sagt auch Gottes Wort und das gilt besonders für die Seelsorge. Und noch ein 4. Punkt. Er oder sie muss bereit sein zur Nachbetreuung. Besonders dann, wenn Menschen aus dem eigenen gemeindlichen Umfeld in die Seelsorge kommen, es dann nicht dabei bewenden zu lassen, jetzt hat sich ein Mensch ausgesprochen eine halbe Stunde lang oder eine Stunde und nun muss er selber wieder klarkommen, sondern danach zu haken, zu fragen, wie geht es dir nach einer Woche oder nach 3 Wochen, wie geht es dir inzwischen? Ist es besser geworden? Hast du Hilfe erfahren? Oder ganz besonders jetzt bei Seelsorge in der Evangelisation, wenn sich da Menschen bekehren und sie sind hier aus Schwäbisch Gmünd, aus der Umgebung und sie vertrauen uns ihre Adresse an, wir haben ihre Personalien oder wir kennen sie sogar, dann ist es Pflicht der hiesigen Geschwister, diesen Jungbekehrten nachzugehen, sie zu betreuen, sie anzurufen, sie einzuladen, sie zu besuchen, sie immer wieder zu ermuntern. Jemand hat gesagt, Evangelisation ohne Nacharbeit heißt dem Teufel Kinder gebären. Das ist ein harter Satz, aber der stimmt. Evangelisation ohne Nacharbeit heißt unter Umständen dem Teufel Kinder gebären. Es gibt auch Menschen, die kommen irgendwo ganz alleine zum Glauben und der Herr bringt sie auch durch. Aber es ist auch manchmal so, dass Menschen bei einer Evangelisation sich zwar entscheiden und schon den ersten Schritt machen und Jesus ihr Leben anvertrauen, dass es aber noch nicht so tief geht, dass sie wirklich wiedergeboren sind und der Geist Gottes in ihnen ist. Manchmal passiert das erst in der Nacharbeit, in den Gesprächen, die folgen. Wir hatten im letzten Oktober vor einem Jahr eine Evangelisation, 4 Abende, und da waren manche Menschen angesprochen, aber wir durften bei keinem erleben, dass sie sich während dieser Evangelisationsabende bekehrt haben. Es war auch eine besondere Evangelisation. Nicht so direkt, wie wir es jetzt vorhaben, sondern da sprach ein Bruder über Gartenbauvorträge und hat dann am Ende seiner Vorträge hat er das Evangelium verkündet, aber nicht so direkt zur Bekehrung aufgefordert, sondern einfach geworben für den Herrn Jesus, ihn groß gemacht, ihn wichtig gemacht. Aber wir durften in diesem Jahr erleben, wie inzwischen 10, 11, 12 Menschen sich bekehrt haben. Und es ist eine Frucht von dieser Evangelisation. Bei einigen Sie waren bei der Evangelisation, sie waren in den Nacharbeitshauskreisen, die wir hatten, und jetzt haben sie sich bekehrt. Es geht nicht immer am selben Tag säen und am selben Abend ernten. Das geht nicht immer. Manchmal muss die Saat einfach wachsen, und darum heißt es nachgehen, Geduld haben, langen Atem haben, sich nicht entmutigen lassen, wenn nicht jemand gleich sich wirklich voll bekehrt und den Herrn bekennt und in die Gemeinde kommt und so weiter, am Ball bleiben. Ein Seelsorgehelfer muss grundsätzlich dazu bereit sein, wenn er hier am Ort wohnt, wenn er die Leute kennt, wenn er sie in der Nähe hat. Das müsst ihr übernehmen. Das kann ich von Mannheim aus nicht tun. Das werde ich auch nicht tun. Ich werde alle Kontakte an euch abgeben. Dafür seid ihr zuständig. So, das sind vielleicht Grundlagen, die viele von euch kennen, wo ich jetzt nicht unbedingt was Neues gesagt habe, aber man muss das einfach wiederholen. Das muss wieder aufgefrischt werden, dass jedem von uns das ganz klar ist. Nun wollen wir einen Bibelabschnitt aufschlagen, eine sehr bekannte Begebenheit im Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 10. Ich möchte hier an Lukas 10 zeigen, wie unser Herr in einzigartiger Weise, in meisterhafter Weise, die Grundzüge der Seelsorge beschrieben hat, an dem barmherzigen Samariter. Das war ein Seelsorger. Der hat sich um Leib und Seele gekümmert bei diesem Menschen, der unter die Räuber gefallen ist. Und Lukas Kapitel 10, Vers 25 folgende finden wir ja diese Geschichte. Und das begann mit diesem Gesetzeslehrer, diesem Gesetzesgelehrten, der zu dem Herrn Jesus kam, ihn versuchte und fragte: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu dies und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Jesus aber erwiderte und sprach: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Hinab deswegen, weil Jerusalem liegt 800 Meter hoch. Und dann geht man immer hinab, egal in welche Richtung man geht. Man geht nach Norden, nach Süden, nach allen Richtungen, man geht hinab, weil Jerusalem so hoch liegt. Und er geht nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Von ungefähr aber ging ein Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber, drehte seinen Kopf weg. Ebenso aber auch ein Levit, der an den Ort gelangte und sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf, und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach: Trage Sorge für ihn, und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin und handle ebenso. Mir kommt es jetzt ganz besonders auf die Verse 33 bis 35 an, wo wir, wie gesagt, die Prinzipien, die Grundzüge echter Seelsorge beschrieben finden. Es heißt da, er sah ihn. Er sah ihn, Vers 33. Und das meint nicht nur ein Sehen mit diesen Augen, sondern das meint ein viel tieferes Sehen. So wie unser Herr Jesus gesehen hat. Das meinte immer den ganzen Menschen. Nicht nur die äußere Fassade, den ganzen Menschen. Wie leicht lassen wir uns von der Fassade eines Menschen blenden, wenn der irgendwie gesund aussieht, wenn er schick angezogen ist, wenn er vielleicht irgendwie einen guten äußeren Eindruck macht, dann meinen wir, naja, der braucht keine Hilfe, dem können wir nichts anbieten. Aber das ist oft so Blendwerk. Ich erinnere mich, wie ich mal eine Frau fragte, na Maria, wie geht's dir? Ach gut. Und in dem Augenblick wurde ich geleitet, das mache ich sonst nie, zurückzufragen, wirklich? Und im nächsten Moment brach sie in Tränen aus. So können wir manchmal sein, ja, so nach außen eine Fassade, vielleicht sogar ein Lächeln drauf. Und innen drin heißt es in einem Lied, doch hör das Herz, es klagt und schreit, weil in ihm tiefe Not. Und darum müssen wir mit den Augen Jesu sehen. Auch der Manager, der hier durch Schwäbisch Gmünd fährt mit seinem großen Auto, er ist ein verlorener Mensch, der vielleicht tiefe innere Nöte hat, weil er den Sinn für sein Leben nicht gefunden hat, weil vielleicht seine Ehe schon am Scheitern steht und andere Dinge auch. Er sah ihn, das Sehen mit den Augen Jesu. Aber das ist auch nicht dieses Sehen, so ein abschätziger Blick von oben nach unten. Na, was ist denn das für einer oder eine, wenn sie vielleicht nicht so gekleidet sind, wenn man vielleicht sieht, sie sind runtergekommen oder wenn es Punker sind mit rot, grün, violett gefärbten Haaren und irgendwas an den Ohren hängen, da müssen wir die Not sehen. Es gibt heute junge Leute, die schlafen zu Hause in ihrem Zimmer in einem offenen Sarg und legen sich einen Grabstein ans Bett. Ja, was ist das? Da können wir drüber lachen. Aber das sollten wir drüber weinen, das sollten wir sehen. Das sind Menschen, die haben in den überlieferten Werten ihrer Eltern entdeckt, dass das hohl und leer ist. So ein bisschen Arbeit und ein bisschen Erfolg und ein schönes Häuschen und dreimal im Jahr im Urlaub fahren. Und die merken, das ist hohl und leer. Und da sind sie auf der Suche nach irgendeinem Sinn. Und dann sind sie natürlich auf einem völligen Abweg, wenn sie es in diesen Dingen suchen, in Gruftkult und Esoterik und diesen Dingen. Aber letztlich ist es ein Schrei nach Leben, nach Sinnerfüllung. Und so sollten wir die Menschen sehen, wenn sie sich so aufmachen, wenn sie so auffallen wollen um jeden Preis, schwarz gekleidet. Und was es da heute alles gibt, das Sehen mit den Augen Jesu. Und dann sollte dieser Blick ausdrücken, nicht, was hat dieser Mensch gesündigt? Was hat er für ein gottloses Leben gelebt, sondern was hat dieser Mensch gelitten? Wie muss er leiden unter seinem Leben, dass er sich so aufmacht, dass er so daherkommt? Oder einfach, dass er in dieser Not ist. Er sah ihn, das Sehen mit den Augen Jesu. Dann heißt es in Vers 33, er wurde innerlich bewegt. Dieser Samariter. Ein Verachteter, wir würden heute sagen, ein Ausländer, ein Türke. Die anständigen Deutschen, die gingen vorbei an dem, der unter die Räuber gefallen war. Und jetzt kommt ein Türke, verachtet, auf den man sonst nicht schaut. Und der hilft ihm. Das war ein Samariter. Damals hat kein Jude den überhaupt angeschaut und angesprochen. Er wurde innerlich bewegt. Wir nennen das heute modern, er hat sich identifiziert, er hat sich eins gemacht mit ihm, er hat sich auf seine Stufe gestellt, er hat mitgefühlt, das ist das mitfühlende Element in der Seelsorge, das mitleidende Element, dass ich den Menschen sehe und ergriffen werde im Inneren. Nicht nur so kalt technisch jetzt im Kopf überlege, was muss ich dem jetzt sagen, sondern dass ich mich auf seine Stufe stelle. Unter Umständen muss man auch in der Seelsorge mal mit jemandem weinen. Wir Männer können das vielleicht nicht so sehr wie unsere Frauen, aber manchmal ergreift es einen innerlich, dass man sogar mit weinen muss, mit der Not eines Menschen. Das ist wichtig, dass wir uns identifizieren mit dem Notleidenden. Dann heißt es, er verband die Wunden und goss Öl und Wein darauf. Öl und Wein waren im Altertum oft Medikamente. Die wurden als Medizin gebraucht. Man hatte nicht so viele Salben und Pillen, wie wir heute haben. Aber Öl und Wein wurde gerade bei Wunden gebraucht, um zu desinfizieren und zu lindern. Aber Öl und Wein haben in der Bibel oft auch eine geistliche Bedeutung. Öl ist zum Beispiel in der Schrift oft ein Symbol für den Heiligen Geist. Und wenn hier heißt, wenn es heißt, er goss Öl und Wein auf seine Wunden, dann könnte das Übertragen in der Seelsorge einfach bedeuten, einem hilfesuchenden Menschen in die Gegenwart Jesu bringen. Ihm die Gegenwart Jesu bringen und sagen, du, ich bin einer, der den Herrn Jesus kennt und ich möchte dich zu ihm führen, wie wir es vorhin gehört haben von Philippus. Er ist der Arzt, der große Arzt, der alle Wunden heilen kann. Zu ihm will ich dich bringen. Er ist bereit, alle Verletzungen anzunehmen und zu behandeln. Aber vor allen Dingen die Hauptwunde, die Trennung von Gott. Und das ist das, was der Mensch letztlich braucht. Er braucht die Gegenwart Jesu. Er braucht den Herrn. Er muss ihn kennenlernen als seinen Erlöser und Herrn. Dann heißt es, er hob ihn auf sein eigenes Tier. Vers 34, das erforderte Kraft, das erforderte Zeit, das erforderte Demut, den Verletzten auf seinem Tier reiten zu lassen und er lief nebenher. Das hat Einsatz gefordert. Er hob ihn auf sein eigenes Tier. Und so müssen wir manchmal Menschen in unser Auto einladen, in unsere Wohnung einladen, in unsere Gemeinde einladen. Das kommt jetzt hier gleich. Er hob ihn auf sein eigenes Tier. Und dann heißt es, er führte ihn in eine Herberge, Vers 34. Das ist die Gemeinde oder zumindest ein Kreis von Christen, die sich um ihn kümmern. Da müssen die Verletzten hingebracht werden, in eine Atmosphäre, wo sie angenommen werden, so wie sie sind. Das ist sehr wichtig. Ich habe einmal miterlebt, wie in einer Gemeinde in Karlsruhe ein Mann reinkam in die Versammlung, den kannte niemand. Der kam rein, der hatte sich da offensichtlich hinein verirrt, aber nicht verirrt. Er wusste, was es ist. Er wollte wirklich zu dem Gottesdienst kommen und er setzte sich vor mich hin. Lederanzug, Lederkleidung von oben bis unten, irgendwelche Sterne da am Ohr hängen und die Haare in einer ganz auffälligen Form, so setzte der sich vor mich hin. Und ich habe mich dann gleich neben ihm gesetzt und ihm die Bibel hingehalten, ihm das Liederbuch gegeben. Bloß nicht jetzt, wenn der reinkommt, von oben bis unten so abschätzig angucken, dann kann es sein, der macht auf dem Absatz kehrt und geht wieder raus. Der soll nicht so bleiben, wie er jetzt ist. Aber zunächst einmal müssen wir ihn annehmen, wie er ist. Wir müssen ihn so annehmen und sehen, es ist ein geliebter Mensch. Ein Mensch, für den der Herr Jesus sein Blut als Lösegeld gegeben hat. Und den er auch erretten will. Und darum in die Herberge führen und ihn dort annehmen. Ob es in der Gemeinde ist oder in einem Bibelkreis oder zu Hause in der Familie, Menschen aufnehmen, in die Herberge führen. Und dann heißt es hier noch interessanterweise, Vers 35, dass er ihn jetzt dem Wirt abgegeben hat. Er ist nicht da geblieben 3 Wochen, er hat ihn abgegeben und hat gesagt, trag du für ihn Sorge. Und das ist eine wichtige seelsorgerliche Weisheit. Es kommt der Zeitpunkt, wo wir einen Menschen, den wir begleitet haben, abgeben müssen. Bloß nicht an uns binden. Das ist eine Gefahr in der Seelsorge. Menschen klammern, Menschen binden sich an uns. Und dass wir das nicht noch fördern, sondern dass wir da von Anfang an entgegenwirken und ihm das Sagen, ich begleite dich eine Zeit lang, aber dann ist das Ziel, dass du alleine läufst und ich gebe dich ab. Aber nicht auf Nimmerwiedersehen, sondern dieser Samariter, der hat Erfolgskontrolle gemacht, der kam einige Zeit später, kam er wieder und schaute, wie geht es diesem Mann. Das ist wichtig in der Seelsorge, abgeben, aber immer rückversichern, ob dieser Betreffende jetzt wirklich gut versorgt ist. Das sind einfach ein paar Grundzüge biblischer Seelsorge. Es ist Samariterdienst, den wir tun. Es gibt auch ein Lied, da heißt es, Brüder, noch gilt es zu retten. Ich weiß nicht, ob es in eurem Liederbuch ist. Da heißt es in einer Strophe, lasst Samariter uns werden, anstatt vorüberzugehen. Das ist Samariterdienst, denn wir haben heute auch Menschen, die unter die Räuber gefallen sind, so wie dieser, von dem hier berichtet wurde. Aber dass wir da bloß nicht nur an Alkoholsüchtige und Drogenabhängige und Punker denken, der gutbürgerliche Akademiker, der im Nadelstreifenanzug mit Silberkrawatte durch die Stadt läuft, der das Christentum wie einen alten Mantel an den Nagel gehängt hat und stattdessen nun an seine hinduistische Reinkarnationslehre glaubt, der liegt genauso unter den Räubern wie der Punker oder der Alkoholiker. Nur weiß er es nicht, nur wird er es nicht wahrhaben wollen. Soweit ein paar Grundzüge entfaltet an Lukas Kapitel 10. Kommen wir zu einem zweiten Teil heute Morgen, nämlich zur geistlichen Diagnose. Jeder von uns weiß, dass ein Arzt seinem Patienten nur helfen kann, wenn er zuvor eine gründliche Diagnose gestellt hat. Er muss den Kranken gründlich untersuchen. Machen Sie mal das Hemd drauf. Dann wird abgehorcht, machen Sie mal den Mund auf, dann wird hineingeleuchtet und so weiter. Wir kennen das. Und heute haben wir eine Apparatemedizin, dann kommen viele Apparate dazu, Ultraschall und Computertomographie und Kernspintomographie. Wir haben einen Arzt bei uns in der Gemeinde, der hat eine solche Praxis mit diesen allermodernsten Geräten. Da wird man wirklich auf den Kopf gestellt. Ja. Da wird man durchleuchtet bis zum letzten Winkel. Aber das muss sein, der Arzt muss den Kranken untersuchen, abgehorcht, abgetastet, durchleuchtet. Das muss sein. Erst die Diagnose. Diagnose heißt Durchschau. Das ist ein griechisches Wort, heißt auf Deutsch Durchschau. Erst die Durchschau, die Diagnose. Dann die Therapie. Therapie ist auch griechisch und heißt die Heilung. Erst die Diagnose, dann die Therapie. Und genauso verhält es sich auch im geistlichen Bereich. In der Seelsorge muss zuerst eine geistliche Diagnose gestellt werden. Da muss man manchmal gut zuhören. Jemand sagte einmal, da muss man mit dem dritten Ohr hören. Hier die beiden. Dann gibt es noch ein drittes Ohr, ein inneres Ohr, da muss man hören, was er sagt, aber auch, was er nicht sagt. Leute, die in die Aussprache kommen, die werden nicht gleich mit der eigentlichen Not rausrücken. Wie oft habe ich das erlebt, dass man mit den kleineren, harmloseren Sachen beginnt und wenn man da nicht nachhakt, kann es sein, der Mensch geht wieder weg und hat seine eigentliche Not nicht preisgegeben. Vielleicht ist das Beispiel von dem Afrikaner schon zu gut bekannt, aber ich will es trotzdem noch mal sagen. Da kam ein Afrikaner zum Missionar und bekannte, dass er einen Strick gestohlen hat. Und der Missionar sagte, nun gut, sprich es aus vor dem Herrn und dann hast du Vergebung und dann wirst du wieder Frieden bekommen. Aber der bekam keinen Frieden. Nach einiger Zeit kam er wieder. Ja, was willst du denn? Du hast es doch bekannt. Es ist doch in Ordnung. Nein, es ist noch nicht in Ordnung. An dem Strick hing noch eine Kuh. Und so machen wir das manchmal, ja. Wir reden von dem Strick, den wir gestohlen haben, aber wir verschweigen die Kuh, die noch hinten dran hing. Und das müssen wir auch wissen, wenn Menschen zu uns kommen. Sie werden nicht gleich die tiefste Not ihres Lebens preisgeben. Man fängt außen an der Peripherie an und geht dann meistens erst an die schweren Brocken, weil es ja schwer fällt, weil es ja Überwindung kostet, wirklich innere Not preiszugeben, zu offenbaren. Und darum müssen wir mit dem dritten Ohr hören. Und, was ganz wichtig ist, wir müssen im seelsorgerlichen Gespräch direkt fragen. Wir müssen gezielte Fragen stellen, direkt wie ein Arzt. Als erstes gilt es zu erkennen, wo der Hilfesuchende innerlich steht. Ist er errettet? Hat er die Vergebung seiner Lebensschuld erfahren? Ist er wiedergeboren? Ist er ein Kind Gottes? Hat er Gewissheit des ewigen Lebens? Steht er in der Nachfolge oder nicht? Dann gehört er noch dem Satan. Dann ist er noch in seinen Sünden. Dann ist er ja noch ein Kind der Hölle, biblisch gesehen. Das müssen wir also als erstes rausbekommen. Wo steht dieser Mensch? Innerlich, geistlich. Schaut, ich habe hier eine kleine Skizze gezeichnet. Das ist nicht so meine Stärke, aber vielleicht könnt ihr das trotzdem erkennen, um was es hier geht. Ihr seht hier auf dem Blatt eine Trennungslinie, eine Demarkationslinie, ja, eine Trennungslinie. Und hier auf der Seite haben wir das Reich Satans und auf der anderen Seite das Reich Gottes. Und die Bibel spricht davon, dass es nur diese beiden Möglichkeiten gibt. Der Apostel Paulus schreibt den Kolossern, dass sie versetzt worden sind aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder ist ein Mensch noch in der Finsternis, er ist noch ein Sklave der Sünde und des Teufels, oder er ist errettet und er ist ein Kind Gottes, ein Glied Jesu Christi an seinem Leib. Und da gibt es nun einfach eine Linie. Hier diese Linie ist sichtbar, die ich gezeichnet habe, aber die Linie in der Seelsorge ist natürlich unsichtbar. Und es gibt eine Tür, durch die muss der Betreffende hindurch. Und das ist die enge Pforte. Und nun müssen wir herausbekommen, wo steht der Mensch? Ist er noch hier auf dieser Seite? Es kann sein, dass Menschen kommen nach einer Evangelisationsveranstaltung, sie kommen in die Aussprache und sie sagen ganz klar, ich möchte mich bekehren. Ich bin noch nicht errettet. Dann ist das leicht. Dann wissen wir, sie stehen hier. Und dann können wir ihnen den Weg zeigen, durch die Pforte hindurch in das Reich Gottes. Es kann aber auch sein, dass Leute kommen, die sagen, ich weiß nicht, ob ich errettet bin. Manchmal meine ich ja, aber manchmal meine ich nein. Es gibt Leute, die stehen hier so auf der Türschwelle. Und ich hörte von jemandem, der sagte, ja, ich bin genau hier in Position B, ich bin in der Tür, aber ich habe den Eindruck, das ist so eine Drehtür. Kennt ihr die? Manchmal vor Kaufhäusern oder großen Gebäuden gibt es eine solche Drehtür, ja. Und es gibt manchmal Leute, die wollen sich bekehren, aber dann verbringen sie eine ganze Weile hier auf der Türschwelle und drehen sich und drehen sich. Hoffentlich kommen sie dann auf der richtigen Seite raus und nicht wieder zurück, wo sie herkamen. Oder sind es Menschen, die sagen können, ja, ich bin schon bekehrt, ich bin ein Kind Gottes, aber ich habe irgendwo Probleme in meinem Leben, ich habe Nöte in meiner Ehe oder ich habe Probleme mit meiner Heilsgewissheit oder was auch immer, aber ich habe mich bekehrt. Über die, die bekehrt sind, sprechen wir heute Nachmittag. Da sprechen wir über Seelsorge an Gläubigen. Aber jetzt geht es mal heute Morgen um die, die hier noch auf dieser Seite stehen oder bis zur Schwelle gekommen sind. Aber das gilt es zunächst mal herauszufinden. Wie kriege ich denn das raus, wo ein Mensch steht, wenn er es nicht gleich sagt? Wenn er nun einfach vor mir sitzt und ich kenne ihn nicht, da muss ich ja Fragen stellen, um herauszufinden, wo er geistlich steht. Und da gibt es zwei sehr hilfreiche Fragen. Die hat ein Bruder aus den Staaten so formuliert. Der Mann hieß Kennedy, nicht John F. Kennedy natürlich, sondern James Kennedy. Und seine erste Frage, die ist ganz einfach. die lautet, die haben wir vielleicht auch schon so Menschen gestellt: Haben Sie schon die Gewissheit erlangt, dass Sie in den Himmel kommen würden, wenn Sie heute noch sterben müssten? Ist die Frage nach der Heilsgewissheit, ja? So haben wir vielleicht schon Leute gefragt: Hast du schon Frieden mit Gott? Weißt du schon, wo du deine Ewigkeit zubringen wirst? Weißt du, dass du in den Himmel kommen würdest, wenn du heute Nacht sterben müsstest? Ist die Frage nach der Heilsgewissheit. Ich erinnere mich noch sehr gut, ich kam einmal in ein Haus, da hatte ich eine Adresse bekommen. Ich hatte gehört, da ist eine junge Frau, die war einmal in einem Jugendkreis, aber dann ist sie wieder weggeblieben. Und ich wollte da nachhaken. Ich kannte die Frau nicht, das war schon Jahre zurück. Ich hatte die Adresse bekommen und ging nun hin und klingel an der Tür und sie macht auf und sie stand oben auf der Treppe und ich stand unten und dann fragte ich die Treppe rauf: Ja, guten Tag, mein Name ist Block, ich habe Ihre Adresse bekommen. Ich möchte einfach mal fragen, ob Sie schon Gewissheit haben, dass Sie in den Himmel kommen, wenn Sie sterben müssten. So direkt gefragt, unten die Treppe rauf zu der Frau. Und da sagt die Frau, ein Moment war sie still, dann sagt sie: Nein, diese Gewissheit habe ich nicht, aber ich habe schon dafür gebetet, dass jemand kommt, der mir den Weg dahin zeigt. Könnt ihr euch vorstellen, wie mein Herz gejubelt hat? Es hat nicht mehr lange gedauert. Da war sie eine bekehrte, gläubige Christin und sie ist heute in einer Gemeinde und dient dem Herrn. Das erlebt man natürlich sehr selten, aber die Frage, die hat ins Schwarze getroffen, die ging ins Zentrum. Ich hätte jetzt auch mit ihr reden können: Ja, haben Sie schon einmal einen Gottesdienst besucht oder kennen Sie schon andere Christen? Ich hätte viele Fragen stellen können. Nein, ich habe die Frage gestellt: Haben Sie schon die Gewissheit, dass Sie in den Himmel kommen, wenn Sie heute Nacht sterben müssten? Und natürlich können wir nicht jeden Menschen so fragen, der uns auf der Straße begegnet, unsere Nachbarn, das ist so plump. Wir können nicht immer mit der Tür ins Haus fallen. Aber nach einer Evangelisationsbotschaft, wenn jetzt jemand in die Seelsorge kommt, den können wir so fragen. Der ist doch nun angesprochen, der will doch nun über diese Dinge reden. Und da brauchen wir nicht lange Umschweifen machen, da können wir direkt fragen wie ein Arzt: Haben Sie die Gewissheit, dass Sie errettet sind, dass Sie die Ewigkeit bei Gott verbringen würden, wenn Sie heute Nacht sterben? Das ist eine ganz wichtige Frage. So, was machen wir, wenn einer sagt: Ja, weiß ich. Glauben wir dem das dann einfach so? Es gibt zum Beispiel Katholiken oder auch andere, die würden da vielleicht Ja sagen und sind aber doch nicht wiedergeboren. Wir müssen eine zweite Frage stellen unter Umständen und die geht jetzt ganz tief unter die Haut. Die geht jetzt wirklich ins Zentrum. Wir müssen zu diesen Menschen sagen: Angenommen, sie müssten heute Nacht noch sterben. Kann man dazu fügen, das wünsche ich ihnen natürlich nicht und aber doch wissen wir es nicht. Keiner von uns weiß es, wann die Stunde kommt. Angenommen, Sie müssten heute Nacht sterben und Gott würde Sie fragen: Warum soll ich dich in den Himmel lassen? Was würden Sie ihm dann antworten? Merkt ihr, wie die Frage voll ins Zentrum geht? Das ist nämlich die Frage nach der Rechtfertigung, nach dem Grund seiner Hoffnung. Worauf baut er das, wenn er sagt: Ja, ich glaube, dass ich in den Himmel komme? Meint er das vielleicht, weil er so brav ist, weil er so anständig ist, weil er noch nie im Gefängnis war oder weil er zu einer Kirche gehört? Ja, vielleicht meint er deswegen, er kommt in den Himmel. Will ich jetzt die unterschiedlichsten Antworten. Vielleicht darf ich mal so in den Raum fragen: Was meint ihr, was zum Beispiel da für Antworten kommen, wenn Menschen so gefragt werden: Warum soll ich dich in den Himmel lassen? Was antworten da Menschen zum Beispiel? Jetzt so zum Beispiel, ja, kann einer sagen: Oh ja, ich habe doch so viel Gutes getan in meinem Leben, da wird Gott mich doch annehmen. Was gibt es noch für mögliche Antworten? Genau, das sagen manche, tatsächlich. Ich habe doch keine Sünden. Mir hat mal eine Frau gesagt: Alles Schlechte, was ich in meinem Leben getan habe, das passt unter meinen Daumennagel. Ich kannte sie nicht, ich konnte ihr das Gegenteil nicht beweisen, aber ich habe ihr gesagt: Gute Frau, wenn Sie so von sich denken, Es kann mal eine Stunde in Ihrem Leben kommen, da werden Sie merken, dass das ein ganz großer Trugschluss ist. Dann sollen Sie wissen, Jesus ist für Sünder gestorben, nicht für Gerechte, für Sünder. Das konnte ich ja noch sagen. Ja, was können noch für Antworten kommen?
Nein.
Jawohl, ich bin getauft. Ja, ich bin treuer Kirchgänger. Ja, ich bin Mitglied irgendwo.
Ich habe öfter schon eine Gegenfrage gehört.
Ja.
Und warum soll er mich nicht in den Himmel lassen?
Ja, wenn natürlich Leute meinen, wie im Fasching gesungen wird, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Ja, viele Leute meinen heute, Gott, der ist so gnädig, er lässt am Ende ja alle in den Himmel. Er drückt ein Auge zu. Das meinen viele, ja. Und dann fragen sie zurück, warum soll er mich denn nicht in den Himmel lassen? Aber ihr seht, wir sind schon auf der richtigen Spur, da kommen die Antworten. Weil ich getauft bin, weil ich zu dieser oder jener Kirche gehöre, weil ich mich immer bemüht habe, christlich zu leben. Ich habe nichts falsch gemacht. Aber da müssen wir natürlich diese Dinge zertrümmern. Die Taufe rettet nicht. Kirchenzugehörigkeit rettet nicht. Unsere Bemühungen reichen nicht aus. Wenn jemand sagt, ich habe nichts falsch gemacht, dann können wir ja einfach mal die 10 Gebote durchgehen mit ihm. Oder noch ein paar Aussagen aus der Bergpredigt, was er dazu meint. Manche sagen aber auch, ich hoffe auf die Gnade. Die sagen, ja nun, wenn Gott mich so fragt, da werde ich nichts antworten können. Da werde ich wahrscheinlich verstummen müssen. Aber ich hoffe auf die Gnade. Ich hoffe, dass er mich annimmt. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass Gott mich als verlorenen Sohn annimmt. Viele verstehen das Gleichnis vom verlorenen Sohn falsch und sagen, ja, der Vater, der hat doch den verlorenen Sohn angenommen. Und wenn ich mal sterbe und dann vor Gott stehe, dann kommt da ein verlorener Sohn heim. Dann nimmt er mich auch an. Da muss man ihn erklären, nein, hier in diesem Leben muss der verlorene Sohn umkehren. Und dann nimmt der Vater an, nicht erst dort in der Ewigkeit. Oder manche sagen, jetzt wird es schon interessanter, manche sagen, weil Christus für mich gestorben ist, warum soll Gott mich in den Himmel lassen? Weil Christus für mich gestorben ist. Ist das richtig? Halb. Das stimmt. Christus ist für jeden Menschen gestorben. Aber kommt deswegen jeder Mensch in den Himmel? Nein. Damit dürfen wir uns nicht zufrieden geben. Wenn da einer sagt, ja, Christus ist für mich gestorben, dass wir da nicht sagen, ja, wunderbar, großartig, lieber Bruder, da freue ich mich, ja. Das muss noch gar nichts heißen. Christus ist für mich gestorben, das stimmt. Aber das ist erst die halbe Seite der Münze. Manche sagen, weil ich an Jesus glaube. Das hört sich auch gut an. Das müssen wir natürlich dann nochmal hinterfragen. Ja, wie glauben Sie an Jesus? Dann sagen Sie zum Beispiel, ja, ich glaube schon immer an Jesus. Seit Kindesbeinen an. Ich glaube schon immer an Jesus, dass er Gottes Sohn ist. Ich darf euch das sagen. Das habe ich auch von klein auf immer geglaubt. Das habe ich nie bezweifelt, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass es Gott gibt, dass es Jesus gibt, dass er gestorben und auferstanden ist. Ich habe sogar nicht gezweifelt daran, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt. Aber ich war trotzdem nicht bekehrt. Weil ich an Jesus glaube, das ist noch zu wenig, wenn es nur so ein Feld-, Wald- und Wiesenglaube ist. Da müssen wir auch nachhaken. Ja, wie meinen Sie das, dass Sie an Jesus glauben? Aber was ist denn jetzt die voll zufriedenstellende Antwort? Warum soll ich dich in den Himmel lassen? Was würdet ihr antworten? Aha. Jetzt kommt das Entscheidende. Er hat meine Schuld auf sich genommen und er hat mir meine Schuld vergeben. Das heißt, ich habe sie ihm auch gebracht. Jetzt kommt nicht nur die objektive Seite, das, was Gott getan hat, sondern das hat ja auch eine subjektive, eine persönliche Seite. Ich muss ja auch kommen zu dem Kreuz. Ich muss ja auch kommen zu dem Heiland. Ich muss ihm ja auch meine Sünden geben und ich muss ihn ja annehmen als meinen Erlöser und Herr. Dass wir nicht nur bei der objektiven Seite stehen bleiben, das gibt es heute weit verbreitet. Ja? In der evangelischen Kirche zum Beispiel Da gibt es einen Theologen, der lebt nicht mehr, aber der heißt Karl Barth. Das war ein ganz frommer Mann, von dem könnt ihr oft im Losungsbuch lesen, wer das liest. Ja, das war ein ganz frommer Mann und er hat auch manches Gute und Richtige gesagt, aber der hat auch eine verhängnisvolle Lehre verbreitet, der heute die meisten der evangelischen Pfarrer anhängen. Der hat gesagt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Punkt. Aus. Christus starb am Kreuz und seitdem ist die ganze Welt erlöst. Seitdem ist die Hölle leer. Der hat alle erlöst am Kreuz. Fertig. Es gibt nur Leute, die wissen das. Dazu würden wir gehören. Und andere Leute, die wissen das nicht. Denen muss man es sagen. Weißt du nicht, dass du am Kreuz schon erlöst bist und dass du schon lange ein Kind Gottes bist und dass du errettet bist? Leb doch auch so. Das ist Karl Barth. Karl Barth wurde selber gefragt, wann haben Sie sich bekehrt? Hat er geantwortet, vor 1948 Jahren am Kreuz von Golgatha. Das ist Unsinn. Da haben wir uns nicht bekehrt. Da ist unsere Erlösung vollbracht worden. Da hat Gott alles für uns getan. Aber die Bekehrung, die muss in unserem Leben stattfinden, die Umkehr. Und das ist eine ganz verhängnisvolle Lehre von Karl Barth, die nennt man Objektivismus. Ja, da wird einfach alles auf Gottes Seite geschoben und der Mensch hat keine Verantwortung. Er muss es nicht persönlich annehmen, er muss nicht mehr persönlich kommen. Und dann ist er ja ohnehin noch getauft als Säugling und da ist ihm das alles zugerechnet worden. Fertig ist es. Und darum reden die Pfarrer heute die Menschen alle als Christen an. Ja, ich hatte einen Pfarrer, der hat 17 Jahre lang jede Predigt begonnen mit den Worten, Liebe mit Christen. Ja, da saßen ganz unbekehrte Leute in seiner Predigt, die in allen Sünden lebten, Liebe mit Christen. Und wenn einer gestorben ist, so nun wollen wir unseren Bruder zur letzten Ruhestätte begleiten. Das machen heute die meisten Pfarrer und Pfarrerinnen. Es gibt nur noch ganz wenige, die ihre Zuhörer unterscheiden in echte Christen, in Wiedergeborene und in Namenschristen. Das ist doch die Tatsache. Die meisten sind doch Namenschristen. War ich doch auch früher. Aber mein Pfarrer, dem war das egal. Der hat mich auch als Christen angesehen. Nun gut, also die voll zufriedenstellende Antwort müsste heißen, weil Jesus Christus mich am Kreuz erlöst hat, oder fehlt ein L, und ich habe seine Erlösung durch Umkehr und Glaube persönlich angenommen. Ich habe sie angenommen. Er, Jesus, ist jetzt meine Gerechtigkeit und meine Heiligkeit vor Gott. Wisst ihr, wenn wir heute Nacht sterben müssten und wir stehen vor Gott und er würde uns fragen, wir könnten ihm keine Antwort geben. Hiob sagt, dass wir auf 1000 Fragen Gottes nicht eine Antwort geben können. Wir können nicht antworten. Aber jetzt kommt etwas sehr Entscheidendes. Ich bin überzeugt, dass der Herr Jesus Christus in diesem Augenblick zwischen den heiligen Gott und mich, sündigen Menschen, hintreten würde und würde sagen, Vater, was ist er schuldig? Dann würde der Vater die Rechnung zeigen. Und dann würde der Herr Jesus sagen, das habe ich alles bezahlt mit meinem Blut am Kreuz und er hat es für sich angenommen. Er gehört mir, er ist erkauft, er ist gerettet, ich bin sein Mittler und Bürger und dann darf ich mich in diesem Augenblick in Jesus Christus bergen, wie ein Kind, das in einer Gefahr vielleicht sich unter dem Mantel der Mutter verbirgt. Ich darf mich ganz in dem Kleid der Gerechtigkeit Jesu Christi bergen und darf sagen, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. So hat es Zinzendorf ausgedrückt, so ist es richtig. Das ist biblisch-evangelischer Glaube. Jetzt evangelischen Sinn von evangeliumsgemäß. Ja, ist das deutlich geworden? Das ist die voll zufriedenstellende Antwort. Nun, ich meine nicht, dass ein Mensch das genauso sagen muss, wie es jetzt hier steht, ja. Aber er wird es schon rausbringen, wenn er wiedergeboren ist. Er wird es sagen, ja, ich bin ein Kind Gottes. Ich habe den Herrn Jesus als meinen Erlöser und Herrn angenommen und ich weiß, dass ich sein Eigentum bin. Das ist die zufriedenstellende Antwort. Also bitte da nicht oberflächlich sein. Wenn wir herausfinden wollen, wo steht ein Mensch, ist er durchgedrungen oder ist er noch in der Pforte, steht er auf der Schwelle, ist er davor? Manche sind nicht mehr ferne dem Reich Gottes, ja, schon ganz nah dran, aber noch nicht durch. Ich hörte mal von einem, der sagte, ich stehe mit einem Bein im Reich Gottes. Und da hat der Bruder zu ihm gesagt, dann zieh doch das andere Bein nach. Ja, hindurch, mit beiden Beinen, müssen wir im Reich Gottes stehen. So, darauf kommt es an. Wir sind bei der Diagnose. Wir sind dabei herauszufinden. Und während wir das so durchsprechen, geht es ja gar nicht anders, dass auch jeder von uns sich diese Frage stellen musste. Und ich hoffe, ihr lieben Brüder und Schwestern, dass jeder von uns diese Antwort von ganzem Herzen geben kann. Von ganzem Herzen. Das müssen wir wirklich felsenfest wissen. Bis zum Schwören darf ich es wissen, dass mein Schuldbrief ist zerrissen. Oder wie es in einem anderen Lied heißt, so wahr die Sonne am Himmel pranget, hab ich Sünder Vergebung erlanget. Das müssen wir wissen und das dürfen wir wissen. Gott schenkt uns Heilsgewissheit, das bietet er uns an. Das hatten auch die Männer und Frauen in der Bibel. Also bei der Diagnose gründlich sein, nicht so schnell zufrieden geben, nachhaken und nicht eher ruhen, bis das klar ist, ob ein Mensch wirklich errettet ist und die Erlösung erfasst hat und darin lebt. Dann weiß ich es, er ist ein Kind Gottes und dann kann ich ihn weiter verweisen oder weiter mit ihm reden über seine Probleme. Aber wenn rauskommt, er ist es nicht, wenn er es offen sagt, wenn er es selber weiß, nein, ich bin unbekehrt, ich bin nicht errettet, deswegen komme ich ja, deswegen bin ich ja hier, ich möchte mich bekehren, dann ist gut. Oder wenn ich es rauskriege, es kann sein, dass jemand kommt und meint, er sei ein Christ und er muss erkennen, er ist es nicht. Es wird ihm deutlich, ich mache es ihm deutlich, du bist es nicht. Du hast sie eingebildet, aber du bist es nicht vor Gott. So, jetzt sind wir bei dem Punkt, wie führe ich ihn hindurch durch die Pforte? Wie erkläre ich ihm das nun, wie er Christ wird, wie er sich bekehren kann? Und jetzt sind wir bei dem Weg der Rettung. Ihr lieben Geschwister, habt ihr gewusst, dass man einem Menschen mit 5 Bibelstellen den Weg der Errettung erklären kann? Mit 5 Bibelstellen. Man kann vielleicht auch andere nehmen, als wie ich sie jetzt hier nehme, aber ich habe mal diese 5. So. Da ist jetzt jemand abends durch die Verkündigung angesprochen worden bei der Evangelisation und er kommt in den Seelsorgeraum, er will sich bekehren. Und dann kann ich mit ihm diese 5 Bibelstellen durchgehen. Ich kann die Bibel aufschlagen, ich kann sie ihm hinhalten, ich kann ihm vorlesen, ich kann ihn sogar selber lesen lassen. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt und in Klammern und die Sünde gehasst, dass er seinen einzigen geliebten Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So, Gott liebt jeden Menschen. Aber da muss ich zurückfragen. Glauben Sie das? Können Sie das auch wirklich auf sich beziehen? Wissen Sie sich von Gott geliebt? Wisst ihr, es gibt heute Menschen, die sind in großen Nöten aufgewachsen, das hat es eigentlich schon immer gegeben. Vielleicht wurden sie von ihren Eltern nie geliebt, von ihren Eltern abgelehnt. Vielleicht waren sie unerwünscht. Vielleicht wollten die Eltern gar kein Kind und nun ist das passiert. Und sie wurden schon abgelehnt seit der Schwangerschaft. Und das ist ein schweres Lebensschicksal. Das liegt schwer auf einem Menschen, wenn er von den Eltern abgelehnt wurde. Das wissen wir heute, wie das Menschen zerstören kann in der Seele. Vielleicht haben Eltern den Betreffenden nicht geliebt. Vielleicht hat er auch so keine großen Freunde und Bekannten, die ihn geliebt haben. Es gibt Menschen, die laufen durchs Leben und ihnen ist wenig, fast gar keine Liebe entgegengebracht worden. Sie haben es gar nicht erlebt, was es heißt, geliebt zu werden. wirklich geliebt zu werden. Sie können nur ausgenutzt werden. Und darum müssen wir fragen, glaubst du das? Glaubst du, dass du ein von Gott geliebter Mensch bist? Bodil Schwing hat einmal gesagt, es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Und das eine dürfen wir wissen, wenn wir in 2 Wochen Evangelisationsvorträge haben, es wird kein Mensch in den Saal kommen, der nicht von Gott geliebt ist. Und wenn es Punker sind, und wenn es Leute sind, die in Alkohol verstrickt sind, und wenn es Frauen sind, die 2, 3 Kinder abgetrieben haben, sie sind doch von Gott geliebt. Das dürfen wir jedem sagen. Es geht keiner über die Erde, den Gott nicht liebt. Johannes 3, Vers 16. So, diese Wahrheit, die ist ja noch relativ süß, aber jetzt kommt eine bittere Wahrheit. Die nächste Bibelstelle, Römer 3, Vers 23. Das sollten wir eigentlich auch auswendig können. Da steht, denn es ist hier kein Unterschied, sie sind alle ohne Ausnahme Sünder. Luther sagt, sie mangeln des Ruhmes, ja. Jeder Mensch ist ein Sünder. Es ist kein Unterschied. Alle sind Sünder. Wenn man das einem Menschen vorliest und sagt, dann muss man natürlich erklären, was das heißt. Sünder. Die Menschen kennen den Begriff Sünde, aber sie verbinden ihn heute entweder damit, wenn sie zu viel gegessen haben, zu viel Kalorien, Kaloriensünde, ja. Wenn man ein Stück Torte zu viel gegessen hat, dann hat man gesündigt. Oder sie kennen den Begriff noch aus der Verkehrssünderkartei, ja. In Flensburg, wenn man zu schnell gefahren ist, dann ist man ein Verkehrssünder. So ist der Begriff heute noch geläufig. Aber ansonsten wird doch nicht mehr von Sünde gesprochen. In den Kirchen wird kaum noch von Sünde geredet. Die Psychologen reden nicht von Sünde. Ich hatte erst gerade vorgestern ein Gespräch mit einem Doktor der Psychologie und dann fragte ich ihn, ob er an Gott glaubt. Und da sagte er, ja, ich glaube schon an einen Gott, aber an einen apersonalen Gott. Also nicht an einen persönlichen Gott, an eine Person, sondern an so eine Kraft oder an so eine ferne Gestalt, auf jeden Fall unpersönlich. Und dann sagte er, wissen Sie, mich fasziniert die Vorstellung der Griechen, Prometheus, Ikarus. Das waren Leute, die haben gelebt und die haben auch Dinge falsch gemacht, aber die sind für ihre Schuld selber gerade gestanden. Und so möchte ich auch meinen Weg gehen und so sage ich es meinen Patienten. Das sind jeden Tag Dutzende von Menschen in seiner Psychotherapie. Und die kommen vielleicht belastet mit schweren Gewissensnöten. Und dann redet ihnen dieser Mann ihre Schuldgefühle aus. Die Psychotherapie kennt keine Schuld, die kennt nur noch Schuldgefühle. Der Mensch hat Schuldgefühle und die muss man ihm ausreden. Aber die Bibel sagt, wir Menschen haben Schuld, konkrete Schuld, die zwischen einem heiligen Gott und uns sündigen Menschen steht. Und die kann man nicht wegpsychotherapieren. Das geht vielleicht eine Zeit lang gut, aber das wird eine Auferstehung haben. Vielleicht auf dem Sterbebett, aber spätestens vor dem großen weißen Thron. Da werden die Dinge alle wieder hochkommen. Und deswegen, jeder Mensch ist ein Sünder. Wir müssen das deutlich machen, was das heißt. Sünde heißt Trennung. Sünde heißt geschieden sein von Gott, hier zeitlich und einmal ewig in der Ewigkeit. Und da müssen wir fragen, bejahst du das? Bejahst du das, dass Gott über dich sagt, du bist ein Sünder? Kein Unterschied. Alle ohne Ausnahme. Bist du die einzige Ausnahme? Willst du die Ausnahme sein? Oder kannst du das bejahen, wenn Gott über dich seine Diagnose stellt? Hier ist der biblische Röntgenschirm. Schau, Sünder. Und dann kann man ihm vorlesen, Jesaja 1. Vom Scheitel bis zur Sohle nichts Gutes an uns. Oder Römer 3, einige Verse zuvor. Keiner, der Gutes tue, alle abgewichen. Und dann kann man fragen, bist du die einzige Ausnahme? Nein. Wenn der Mensch das bejaht, dann können wir weitergehen. Jeder Mensch ist ein Sünder. verloren vor einem heiligen Gott. Die dritte Stelle ist 2. Korinther 5, Vers 21. Da heißt es, denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Was für eine wunderbare Aussage. 2. Korinther 5, Vers 21. Wäre gut, es auswendig zu können, aber man kann es auch lesen. Man kann es dem Betreffenden vorlesen. Das ist noch besser, wenn er es selber mitliest und dann ihm das erklären. Schau, Christus, das war der Einzige, der keine Sünde hatte. Er wusste von keiner Sünde. Man kann jetzt sagen, selbst die Feinde, seine ärgsten Feinde, konnten ihm keine Sünde nachweisen, obwohl sie ihn doch mit der Lupe angeschaut haben. Keine Sünde. Der wurde von Gott zur Sünde gemacht. Gott hat alle Schuld der Menschen, auch deine, auf Jesus geladen, am Kreuz. Und dann kann man dem Menschen sagen, und dann war dort am Kreuz 3 Stunden lang Finsternis. Weißt du warum? Da lag die ganze Schuld der Welt und das Gericht Gottes über unsere Sünden auf Jesus. Da hat Gott die Sünde gerichtet an seinem eigenen Sohn. Da war Finsternis. Und in dieser Stunde konnte Jesus Gott nicht Vater nennen. Er betet zu Beginn, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er betet am Schluss, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Aber als die Sünde auf ihm lag, da musste er beten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da konnte er nicht Vater sagen. Da war er getrennt von dem heiligen Gott. Da lag die Sünde auf ihm und die Sünde stand zwischen ihm und seinem Vater. Die innigste Gemeinschaft, die es je gegeben hatte, die war zerstört, die war zerrissen durch die Sünde. Und da war Jesus in der Hölle, da war er in der Gottestrennung, da war er geschieden vom Vater, da ist er dahin gegangen, wo wir sonst hätten hin müssen, alle miteinander. Da war er, da hat er die Hölle für uns erduldet und das Gericht über unsere Sünden. Und darum kann Paulus fortfahren, er wurde von Gott zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Er hat unsere Sünde getragen als der Sündlose und so hat er Gerechtigkeit erwirkt dort am Kreuz und er hat sie hergeschenkt. So wie er im buchstäblichen Sinn sein Rock, sein Kleid hergegeben hat, so hat er auch im übertragenen Sinn das Kleid seiner Gerechtigkeit hergeschenkt an die Leute unter dem Kreuz, die unter das Kreuz kommen. Die bekommen auch heute ein Stück von dem Kleid seiner Gerechtigkeit, die reine Leinwand der Heiligen, wie es in Offenbarung genannt wird. Was ist das für ein wunderbares Evangelium? Das kann Menschen retten, das kann Menschen froh machen, das kann Menschen Trost geben auf dem Sterbebett. Keine Psychotherapie. Damit kann man leben und damit kann man sterben, wenn man das weiß. Christus, er war meine Sünde am Kreuz. Und er ist jetzt meine Gerechtigkeit geworden. Martin Luther konnte sagen, Herr Christe, du bist meine Sünde und ich bin deine Gerechtigkeit. Wir machen einen fröhlichen Tausch, so hat er das genannt. Ich gebe dir meine Sünde und ich nehme deine Gerechtigkeit. Das ist wirklich ein fröhlicher Tausch. 2. Korinther 5, 21. Christus, unser Stellvertreter. Und auch da muss man zurückfragen, glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus dort für dich und für deine Schuld gestorben ist? Mir hat mal eine Frau gesagt, für mich hätte er nicht sterben brauchen, für meine Nachbarin, für mich nicht. Ja, so einem Menschen kann nicht geholfen werden. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, nur die Kranken. Wenn man meint, man hat keine Sünde, Christus hätte nicht sterben brauchen, Stellvertretung ist unnötig, wie dieser Doktor der Psychologie mir sagte, ja, selber gerade stehen vor Gott mit seinem Leben, das fasziniert ihn, nicht so einen Erlöser brauchen. Das ist die Not oft der Gebildeten. Sie wollen diese schlichte, einfache Botschaft vom Kreuz nicht hören. Das ist ihnen zu einfach. Das ist ihnen zu unwürdig irgendwie. Aber so geht es Menschen, die keine Sünder sind, gebildet oder ungebildet. So, dann eine vierte Stelle. Zum Beispiel Markus 1, Vers 15. Man kann auch andere Stellen nehmen, die dasselbe ausdrücken. Aber diese Stelle sagt es eigentlich auch ganz klar. Markus 1, Vers 15. Das war der erste öffentliche Predigtauftritt unseres Herrn. Da heißt es, und nachdem Johannes überliefert war ins Gefängnis, Johannes der Täufer, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße, kehrt um, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Jesus hat zuerst Umkehr gepredigt und dann Glaube. Tut Buße, kehrt um. Denkt um, heißt es wörtlich, ja. Das griechische Wort Metanoia meint Umsinnung, Umdenken und als Folge dessen auch umkehren um 180 Grad, einen neuen Weg einschlagen. Jeder Mensch muss umkehren. Manche meinen, ja, ich bin schon immer gläubig. Wenn man sie dann fragt, ja, bist du auch einmal umgekehrt von deinen Sünden? Ja, ich kehre jeden Tag um von meinen Sünden, ja. Dann wird Luther fälschlicherweise zitiert, der mal gesagt hat, von der täglichen Reue und Buße. Das ist hier nicht gemeint. Hier meint der Herr eine einmal grundsätzlich vollzogene Lebensumkehr. Wir sind alle mit dem Rücken zu Gott geboren. Wir gehen von Natur in die falsche Richtung. Und wir müssen umkehren um 180 Grad, dass wir durch die enge Pforte hindurchkommen. Das ist hier gemeint. Tut Buße. Ist wichtig. Heute wird viel vom Glauben gesprochen. Auch in den Kirchen wird überall vom Glauben gesprochen. Aber ganz selten ist etwas von Umkehr zu hören. Von Buße. Aber Gott hat vor die Erlangung des echten rettenden Glaubens die echte biblische Buße gesetzt. Ohne Buße keinen Glauben. Dem echten biblischen Glauben geht die Buße voran und folgt der Gehorsam nach. Und davon ist heute nicht so viel zu hören. Buße voran, gründliche Buße, aufrichtige Buße, dass ich erkenne, was ich dem Herrn angetan habe, dass ich jahrelang ohne ihn gelebt habe und gegen ihn, dass meine Sünden ihm ins Gesicht geschlagen haben, dass es alle Schläge waren auf seine Nägel am Kreuz. Das muss ich erst mal erkennen und darüber Buße tun und nicht noch angeben mit meinen Sünden, mit meinem früheren Leben. Jeder Mensch muss umkehren und da muss ich fragen, willst du das? Vorher kann ich fragen, glaubst du das, bejahst du das, glaubst du das? Aber jetzt muss ich fragen, willst du das? Willst du wirklich umkehren von deinem bisherigen Leben? Willst du ein neues Leben beginnen? Mit Christus im Herzen. Willst du das? Und wenn er ja sagt, dann ist gut. Dann kommt der letzte Schritt. Die fünfte Bibelstelle. Wunderbare Aussage. Johannes 1, Vers 12. Das kennen auch viele von uns sicher auswendig. Da heißt es, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Seine Geschöpfe. Aber auch seine Volksgenossen, die Juden, sie nahmen ihn nicht an. Und jetzt fährt Johannes fort, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das ist wunderbar. Hier heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, das ist unsere Verantwortung. Das müssen wir tun, Christus aufnehmen. Und das müssen wir erklären, was wir meinen. Ein Katholik denkt, Christus aufnehmen, ich nehme ihn jeden Sonntag auf bei der Eucharistiefeier, wenn die Hostie auf meine Zunge gelegt wird, ja, dann nehme ich Christus auf. Nein, das meint hier, ihn ganz persönlich aufnehmen, willentlich im Gebet. Ihn einladen, in mein Herz zu kommen und zu sagen, Herr Jesus, ich habe bisher ohne dich und gegen dich gelebt. Vergib mir meine Sünden. Nimm mich an als dein Eigentum. Errette mich. Mach mich zu einem Kind Gottes. Ich will dir gehören. Ich nehme dich auf. Du sollst der Erlöser sein für meine Vergangenheit und der Herr für meine Zukunft. Das möchte ich hier noch betonen. Christus aufnehmen hat immer diese zwei Aspekte, zwei Seiten. Ich nehme ihn auf als Erlöser für mein gelebtes Leben bis zu diesem Augenblick. Danke, Herr Jesus, dafür bist du am Kreuz gestorben. Du bist mein Erlöser. Und als Herr für mein zukünftiges Leben. Viele wollen Jesus als Erlöser. Wer will denn mit einem schuldbeladenen Leben rumlaufen, ja? Als Erlöser wollen ihn noch viele. Aber wir müssen sicherstellen, dass dieser Mensch auch bereit ist, Jesus Herr sein zu lassen. Und ich muss ihm das erklären, was das meint. Herrschaft Jesu in meinem Leben. Dass Jesus der Herr ist, heißt, dass ich nach seinem Willen leben will, nach seinen Maßstäben, nach den Geboten und Weisungen des Neuen Testaments. Dass ich bereit bin, wirklich mein Leben ausrichten zu lassen nach ihm und zu fragen in allen Lebensbereichen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Du bist der Herr. Wisst ihr, dass im Neuen Testament nur 24 Mal der Ausdruck Erlöser vorkommt, aber 522 Mal der Ausdruck Herr, Kyrios? Da merken wir was von der Gewichtung. 24 Mal Erlöser und 522 Mal Herr. Christus will der Herr sein in unserem Leben. Die Herrschaft Jesu, der Auferstandene, der lebt und der Herr sein will. Also ich darf nochmal das so auf einen Blick zeigen, wenn es auf die Leinwand passt, ungefähr. Man kann mit 5 Stellen einem Menschen wirklich gründlich den Weg des Heiles zeigen. Das nennen wir den Weg der Rettung oder den Heilsweg. Und das sollte jeder von euch, ihr lieben Geschwister, parat haben. Das sollte in Fleisch und Blut eingehen. Es kann sein, wir kommen an eine Unfallstelle und können dort mit einem schwer verletzten Menschen das durchsprechen. Das durfte ich schon mal erleben. Auf der Autobahn bei Salzburg in einem schweren Unfall habe ich dort mit Menschen an der Unfallstelle über das Heil sprechen können. Es kann sein, dass wir bei unseren Kindern oder Enkelkindern gefordert werden und sie kommen. Papa, Opa, Mama, ich will mich bekehren. Wie geht das? Dass wir dann nicht irgendeinen rufen müssen, einen Evangelisten. Das ist das Schönste für Eltern, wenn sie ihren Kindern selbst den Weg zeigen dürfen zu dem Herrn hin. Das sollte eigentlich jeder Gläubige, jeder Christ können einem anderen den Weg der Rettung zeigen. Das ist keine Spezialaufgabe für Evangelisten. Das sollte jeder Christ können. Und das muss auch in den Gemeinden gelehrt werden. Da müssen die Geschwister auch zugerüstet werden. Da müssen sie geschult werden. Das könnten heute alle Geschwister der Gemeinde hören. Das könnten sie alle wissen. Hier, das ist der Weg der Rettung. So könnt ihr einem Menschen das zeigen. Aber nicht nur so. Es gibt noch andere Hilfsmittel. Auf die komme ich jetzt gleich noch zu sprechen. Aber vorher will ich noch sagen, wenn wir das mit einem Menschen durchsprechen, können wir uns ja mal vorstellen, wir sind im Universitätspark in Schwäbisch Gmünd und da war ein Abend, die Botschaft wurde verkündigt in Wort und Lied, es wurde eingeladen zur Lebensübergabe, zur Bekehrung, es wurde aufgerufen, in die Aussprache zu kommen. So, und jetzt kommt da ein Mensch in die Aussprache und wir fragen ihn, warum kommen Sie? Ja, ich will mich bekehren. Schön, wir freuen uns. Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Und jetzt sprechen wir mit ihm das durch, den Heilsweg. Dann spreche ich das mit ihm durch, vielleicht 10 Minuten, vielleicht 15 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit da ist. Und dann frage ich ihn, wollen Sie das? Wollen Sie das wirklich? Oder wollen Sie sich's noch einmal überlegen? Jetzt ist jedes Drängen fehl am Platz. Jedes Drängerische ist nicht von dem Heiligen Geist. Das ist manchmal die große Gefahr der Evangelisten, wo Evangelisten fleischlich werden können. Und ich war das gewiss auch schon, das muss ich bekennen. Weil man irgendwie auch unter einem Erfolgsdruck steht und gerade als junger Evangelist ist man da einer großen Gefahr, jetzt zu drängen, dass sich auch ja ein paar bekehren. Das dürfen wir nicht. Wir müssen den Menschen freigeben, nicht drängen. Wenn sich der Gesprächspartner nicht sicher ist, sollte man ihn zum nächsten Abend einladen. Sollte man sagen, ich freue mich, dass Sie hier waren, dass wir das durchsprechen konnten, aber ich habe den Eindruck, Sie sind sich noch nicht ganz sicher. Ich lade Sie ein, kommen Sie morgen Abend wieder, können Sie morgen kommen? Nein, morgen geht's nicht. Übermorgen, können Sie übermorgen kommen? Ja, übermorgen bin ich wieder da. Dann können wir sagen, hören Sie übermorgen nochmal die Botschaft und dann kommen Sie wieder zum Gespräch und dann ist es vielleicht soweit. Nicht drängen. Und wenn es der letzte Abend ist, nicht mit der Brechstange noch den durch die Pforte durchdrücken, ja, das hat keinen Sinn, das gibt keine Wiedergeburt. Das gibt es nicht. Sondern dann lieber sagen, gehören Sie hier zum Umfeld der Gemeinde oder der Gemeinden, muss ich ja immer sagen, es sind ja zwei beteiligt, ja. Gehören Sie zum Umfeld der Gemeinden, haben Sie schon Verbindung zu anderen, gehen Sie schon in den Bibelkreis, dann bleiben Sie am Ball, bis Sie wirklich mit ganzer Überzeugung Ihr Leben übergeben können. Und wenn er sagt, nein, ich bin hier fremd, ich kenne hier niemand, dann ist natürlich meine Aufgabe, ihn in Verbindung zu bringen mit jemandem von euch und das sicherzustellen, dass er nachher betreut werden kann, wenn er will. Mit Gewalt geht es nicht. Wir hatten eine Evangelisation im Juli in Mannheim. Da hat sich ein Mann offensichtlich entschieden, er hat mit einem anderen Mann ein Übergabegebet gebetet. Und dann kam er auch nach einer Woche in unsere Versammlung und dann haben wir ihn nach der Adresse gefragt und er hat mehreren von uns eine falsche Adresse gegeben. Er wollte offensichtlich nicht seine Identität preisgeben, er wollte es nicht. Wenn er gesagt hätte, nee, das möchte ich nicht, wäre es ja gut gewesen, aber er hat eine falsche Adresse gegeben und wir haben ihn seitdem nicht mehr gesehen. Das gibt es auch. Wir können ihn nicht zwingen, wir können ihn nicht polizeilich suchen lassen. Wir wissen nicht mal, ob der Name stimmt, den er uns gesagt hat. Aber wenn er es ernst gemeint hat, dann wird ihm der Herr nachgehen. Wir können es nicht. Jedes Drängen hat keinen Sinn. Der Betreffende trifft dann vielleicht die Entscheidung, aber es wird keine Wiedergeburt daraus, sondern eine geistliche Missgeburt oder bestenfalls eine Frühgeburt, die dann noch Monate im Brutkasten aufgepäppelt werden muss, wenn ich das mal so in dem Bild sagen darf, ja. Darum nicht drängen, anbieten und freigeben. Wir sind nicht wie die Sektenleute, wir müssen uns da von dem Fanatismus der Sektenleute wohltuend unterscheiden. Wir sind keine Zeugen Jehova und keine Mormonen, wie sie alle heißen, auch keine Staubsaugerverkäufer, die jetzt unbedingt den Fuß in der Tür stehen haben müssen. Wir bieten an und wenn der Geist Gottes einen Menschen vorbereitet hat, dann wird er auch annehmen. Und wenn nicht, dann müssen wir ihn ziehen lassen. Der Herr Jesus hat nicht mal seine Jünger an sich gebunden. Er konnte sagen, als viele weggingen, wollt ihr auch weggehen? Mit anderen Worten, ich knechte euch nicht. Wollt ihr auch weggehen? Das Evangelium ist gefüllte Liebe und das heißt ohne jede Spur von Zwang. Mit Zwang arbeitet nur einer. Und das ist der Teufel. Der kann das. Der macht das mit Zwang und Eisen, mit Kette und Bindung und Knechtschaft. Auch Kinder nicht drängen, niemanden drängen. Der Heilige Geist muss sein Werk tun am Herzen der Menschen. Ich habe mit Erwin abgesprochen, dass wir auch an den Abenden, wenn wir nicht wirklich anders geführt werden, dass wir die Menschen auch nicht nach vorne rufen zur Entscheidung. Dass wir sie also nicht nach vorne zum Podium rufen. Ich habe das früher auch gemacht, ja, aber da ist zu viel Gefühl und zu viel Suggestion unter Umständen dabei. Da kann sogar ein richtiger Sog entstehen, wenn die Ersten nach vorne gehen. Auf einmal werden Leute mitgezogen, die finden sich hinterher in der Nachversammlung wieder und wissen gar nicht, wie sie da hingekommen sind. Weil da manchmal so ein richtiger Sog ausgeht. Ich habe als junger Evangelist in einer Zeltmission gestanden, ich war 27 Jahre alt und habe dort evangelisiert und habe am vorletzten Abend die Menschen zur Entscheidung nach vorne gerufen. Da kamen sie und hinterher ins Nachversammlungszelt und ich habe mich riesig gefreut. Da saßen 40 Menschen, die sich bekehren wollten, dachte ich, aber die wollten sich nicht alle bekehren. Als ich später Einzelgespräche hatte und sie besucht habe, die Leute, die die Adressen dagelassen haben. Da war zum Beispiel, da waren Katholiken drunter, entschuldige, ich habe es heute manchmal mit den Katholiken, ja. Da waren Katholiken drunter, es war in einer katholischen Gegend in der Nähe von Rastatt. Die wollten sich auch zu Jesus bekennen. Ich hatte aufgerufen und die wollten sich auch zu Jesus bekennen und deswegen gingen sie nach vorne. Aber die waren von der Wiedergeburt noch meilenweit entfernt. Und darum bin ich davon abgekommen, ich mache es lieber so, wie ich es von Wilhelm Pals gelernt habe, zur Aussprache rufen, die Menschen herzlich und eindringlich einladen, sie sollen sich bekehren und sie möchten doch nachher in die Aussprache kommen. Sie möchten in einen Raum kommen, ich hörte, dass wir dort in der Halle Nebenräume haben, sie möchten dorthin kommen zum Nachgespräch, wer das will, wer das wünscht. Und die, die sich bekehren wollen und die Hilfe brauchen, die werden dahin kommen. Und es werden sich vielleicht auch andere bekehren, die nicht dahin kommen. Die werden zu Hause irgendwo niederknien und werden dort ihr Leben dem Herrn übergeben. Das geht auch. Ich war auch ganz alleine, als ich mich bekehrt habe. Und manche von euch vielleicht auch. Das müssen wir dem Geist Gottes einfach zutrauen und überlassen. Auf jeden Fall nicht drängen. Auch nachher im Gespräch nicht drängen. Ich erwähnte eben Hilfsmittel zur Erklärung des Heilsweges. Früher gab es die sogenannten vier geistlichen Gesetze. Ich habe gar keins mehr, die sind inzwischen aus der Mode gekommen. Das war eine gute Hilfe, damit sind viele Menschen zu Christus geführt worden. So ein kleines Heftchen, wo auch so eben vier geistliche Gesetze aufgezeigt waren. Wir haben eben 5 Bibelstellen, die haben es mit 4 Bibelstellen dort erklärt, wie man sich bekehrt. Und das kann man verwenden, so ein kleines Heftchen als Hilfe. Wir verwenden heute bei uns in der Gemeindearbeit hauptsächlich ein anderes Heft, das darf ich euch jetzt mal zeigen oder wenn ihr es wollt, auch austeilen. Das dürft ihr auch, wenn sie reichen, dürft ihr es gerne behalten. Das hat ein Bekannter von mir, Herbert Masuch, geschrieben, ein Evangelist in Deutschland, der inzwischen aber schon im Ruhestand ist, aus gesundheitlichen Gründen. Und er zeigt hier in 10 Schritten den Weg des Heils wunderbar auf. Und was der Vorteil ist bei diesem Heft, das merkt ihr sofort, wenn ihr es durchblättert,